Willkommen bei unserer heutigen Ausgabe Global Goals, unser Podcast vom Österreichischen Wirtschaftsbund zum Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit und Ressourcen. Und bei mir zu Gast ist heute, keine Unbekannte für uns im Wirtschaftsbund, Elisabeth Meierhofer. Elisabeth, du hast gegründet das What's Next Institut, hast ein wahnsinniges Wissen und einen Erfahrungsschatz aufgebaut in deinem Leben, in deinem Berufsleben, in den unterschiedlichen Stationen, auch im politischen Bereich, und hast dich aber entschieden, für die Nachhaltigkeit einzutreten. Herzlich willkommen und schieß gleich mal los. Erzähl uns, was ist das What's Next Institut?
Am What's Next Institut begleiten wir Organisationen aus allen möglichen Bereichen, Wirtschaft genauso wie Politik, aber auch gesellschaftliche Organisationen dabei, sich strukturiert mit der Zukunft zu beschäftigen. Und wer sich mit der Zukunft beschäftigt, der landet ja ganz natürlich beim Thema Nachhaltigkeit, weil zum Beispiel ist heute die gute alte Zeit von morgen. Also kommt es darauf an, was wir heute machen, damit es auch noch ein gutes Morgen gibt.
Wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen? Also wenn man sagt, ich will mich mit Zukunft beschäftigen, das ist ja eine sehr langfristige Geschichte oft und geht wahrscheinlich im Tagesablauf in einem Unternehmen, einer Institution sehr schnell unter. Wie legt ihr solche Prozesse an?
Also grundsätzlich meist sind wir Menschen alle miteinander unfassbar zukunftskompetent. Studien haben gezeigt, dass wir 59 Mal am Tag über die Zukunft nachdenken, und zwar insgesamt 16 Minuten. Und wir beschäftigen uns viel mehr mit der Zukunft als mit der Vergangenheit. Und Zukunft ist ja jetzt
einmal... Klingt doch mal gut, oder?
Ja, also. Das ist ja grundsätzlich super, weil wir ja eben auch planen wollen. Und jeder von uns kann wunderbar mit der sogenannten kleinen Zukunft umgehen. Das geht von, was koche ich meinen Kindern heute zu Abend, bis wie macht man im Team die Urlaubsplanung, oder Gottes Willen, drei Kollegen sind krank, wie schaffen wir jetzt die nächsten 10 Tage in dem Projekt? Also das Kurzfristige, das beherrschen wir sehr gut, weil wir da das Gefühl haben, dass wir alle Informationen haben oder zumindest ausreichend Informationen, um uns diese Zukunft auch vorzustellen.
Und das Langfristige, da wird es dann schon schwierig.
Genau, da wird es viel schwieriger, und das beginnt relativ gleich einmal, weil wenn man sich vorstellt, man wacht heute in einem Jahr auf, dann ist viel noch recht gewiss. Wenn ich mir aber vorstelle, ich wache heute in 10 Jahren auf, dann weiß ich schon ganz viel nicht mehr. Aber ein bisschen was weiß ich doch. Und genau da möchte ich hin, weil es ist nämlich nicht so, als ob die Zukunft für uns nur eine Blackbox ist, sondern die Zukunft ist für uns schon ein Raum, den wir ergründen können. Aber dazu muss man ein bisschen ein Werkzeug beherrschen.
Das heißt, es gibt dann auch eine gewisse Sicherheit dann mit auf den Weg, wenn man eben nicht dieses ganz große Unbekannte, sondern wenn man sich vorab damit beschäftigt hat. Genau. Jetzt kommt dann natürlich wahnsinnig viel auf uns zu, Stichwort künstliche Intelligenz, ja, dass mehr Menschen eigentlich, das ist vielleicht ein europäisches Phänomen, auch Angst macht, die auch mehr irgendwie Sorge haben, was kommt da alles, als jetzt diese Zukunftsfreude empfinden, die Chancen sehen. Mhm. Wie gehst du mit diesem Prozess um, wenn jetzt da Kunden kommen, die jetzt mal ein bisschen Vorbehalt haben?
Also zuerst müssen wir mal so ein bisschen Grundsätzliches über die Zukunft lernen. Und obwohl wir über die Zukunft nicht viel wissen, wissen wir doch ein bisschen was. Und das, was wir mit der allermeisten Sicherheit über die Zukunft wissen, ist, dass sie anders als die Gegenwart sein wird. Das ist verbrieft, würde ich meinen. Weil denk du nur 3 Jahre zurück oder 5 Jahre zurück, wie anders war dein Leben im Vergleich zu heute und wie viele Dinge sind geschehen, die allesamt zu keinem Zeitpunkt unmöglich waren, aber uns einfach nicht sehr wahrscheinlich erschienen sind. Das ist mal das Erste, dass wir einfach akzeptieren, die Zukunft wird mit hoher Wahrscheinlichkeit anders als die Gegenwart sein. Aber auch wenn die Zukunft ein Riesenmöglichkeitsraum ist, schickt sie uns doch sowas wie Grüße aus ihrer Küche. Und diese Grüße aus der Küche, die nennt man auch treibende Kräfte, oder auch ein anderer Begriff dafür sind sowas wie Megatrends. Und was haben diese Dinge gemeinsam? Sie sind heute schon irgendwie da. Du hast KI genannt, das können wir schon ganz gut verorten. Da haben wir eine oberflächliche Idee davon, was das heute ist. Wir wissen, das wird bleiben, und wir wissen, das wird Veränderung ermöglichen. Das trauen wir künstlicher Intelligenz zu, ist auch so ein typisches Merkmal von einer treibenden Kraft. Und das Dritte ist, wir wissen, das können wir nicht von heute auf morgen so leicht verändern. Ja, der Zug rollt. Und da gibt es noch andere Beispiele dafür. KI ist eines, aber ein anderes wäre zum Beispiel der demografische Wandel oder auch zum Beispiel der Klimawandel. Und KI ist deswegen so ein gutes Beispiel für eine treibende Kraft, weil sie nämlich eine zweite Seite hat. Also wir können einerseits sie im Heute ein bisschen vermessen, aber wir wissen noch nicht genau, wo das hinführt. Und das nennt man dann eine kritische Unsicherheit, wenn wir sagen, das wird Veränderung bringen, aber wir können noch nicht so genau abschätzen, wie beim demografischen Wandel zum Beispiel schon, wohin das mit KI führen wird. Und da ist natürlich dann großer Gestaltungsspielraum drinnen und damit auch großes Innovationspotenzial.
Also Zukunft ist ja auch eben genau das, was wir aus ihr machen. Also es ist ja nichts Fixgegebenes, wo wir keinerlei Einflussmöglichkeiten haben als Gesellschaft, als Unternehmen, als Institutionen. Insofern liegt es auch an uns und da bist du als Partner an der Seite. Was sind jetzt eure Werkzeuge? Wie gehst du da vor? Du sagst zu deinen Kunden, der sagt, ich will mich jetzt aktiver mit dieser großen Unbekannten beschäftigen.
Also das erste ist mal, dass wir unsere Werkzeugkiste teilen, weil Österreich ist ein KMU-Land und die meisten KMU haben nicht nur aus budgetären Gründen keine eigene Foresight-Abteilung. Foresight ist der amerikanische Begriff für strategische Vorausschau, also das strukturierte Beschäftigen mit zukünftigen Entwicklungen. Und das brauchen KMU auch gar nicht unbedingt, weil es gibt eine Fülle von niederschwelligen Werkzeugen, die man auch als kleines Unternehmen einsetzen kann. Und das erste wäre mal zu definieren, was sind denn die treibenden Kräfte, die in den kommenden Jahren wahrscheinlich auf die eigene Branche, auf die AF, das eigene Unternehmen und natürlich auch auf die eigenen Kunden einwirken werden und welche möglichen Szenarien können wir daraus entwickeln. Weil wichtig ist, je mehr verschiedene Versionen von der Zukunft ich mir vorstellen kann, desto mehr quasi Bücher aus diesem riesen Bücherregal Zukunft habe ich rausgezogen und kann dann auch besser erkennen, was auf einen zukommt. Und was ich erkennen kann, mit dem kann ich auch arbeiten. Was ich mir aber gar nicht vorstellen kann, das kann ich auch nicht erkennen. Deswegen lohnt es sich tatsächlich zum Beispiel auch, Science Fiction zu lesen.
Arbeitet ihr da strukturiert auch mit Zukunftsforschung gemeinsam oder wie kann man sich das vorstellen, also mit diesen großen Megatrends, die du vorher angesprochen hast?
Ja, natürlich, also die liegen ja auf der Hand, aber trotzdem muss man das auch immer noch für die einzelne Branche runterbrechen. Und da ist es so, dass es einerseits ja schon viele tolle Studien gibt, die da sind, die spannen einem mal so eine grobe Landkarte auf und geben ein Stück weit Orientierung. Aber tatsächlich gibt es viel mehr Wissen über die Zukunft, das noch in den Köpfen drinnen ist und in keinem Report im Internet drinnen steht. Und deswegen zahlt sich's ganz besonders aus, mit möglichst vielen verschiedenen Menschen auch zu sprechen. Was denn Sie denken? Was wird KI auf das Thema X oder Y für einen Einfluss haben? Was denken Sie? Wie wird sich das entwickeln? Und wichtig, welche Chancen und Herausforderungen können daraus entstehen?
Großartig. Zweites Stichwort Nachhaltigkeit. Das ist für Österreichs Unternehmen ja teilweise einen Anspruch, den sie an sich selbst immer schon hatten. Auf der anderen Seite, wenn man sagt ESG-Berichte etc., etwas, das momentan auch die Diskussion in eine Richtung führt, wo das auch was Negatives hat. Du hast es dir aber auch zum Ziel gesetzt, die Unternehmen nachhaltiger zu gestalten, einfach weil es ihnen ja auch etwas bringt, weil es ja auch im globalen Wettbewerb durchaus Sinn macht. Erzähl mal davon.
Da muss ich ein bisschen ausholen, weil eigentlich hat das alles hier angefangen im Wirtschaftsbund und in der Julius-Raab-Stiftung. Ich bin sehr stark geprägt in meinem Denken über Österreich als KMU-Land von diesem Haus. Und KMUs sind ganz besonders wichtig für die kommenden Jahre, weil sie machen einfach den Unterschied, quantitativ und qualitativ. Sie sind sehr, sehr viele und sie können sehr viel bewegen. Und alles, was wir als Gesellschaft etablieren wollen, tun wir am besten gemeinsam mit KMU, weil die sind unser größter Hebel dafür. Und du hast es ja jetzt schon gesagt, das Thema Nachhaltigkeit, das, naja, im Moment bringt das bei vielen nicht Glanz und Freudentränen in die Augen, sondern eher Schweißperlen, weil das sehr viel jetzt im Moment mit Reporting verbunden wird. Aber Nachhaltigkeit ist auch ganz essentiell ein Wettbewerbsthema. Ja, wir sind ein Hochlohnland, wir haben aktuell sehr hohe Energiekosten, wir haben sehr hohe Lohnstückkosten und so weiter. Und wir müssen uns überlegen, wo können wir denn effizienter werden? Und das Effizienzpotenzial liegt unter anderem auch in der Energie, die ich nicht verbrauche als Unternehmen, weil ich einen innovativeren Prozess gefunden habe. Das liegt in einer ressourcenschonenderen Dienstleistung oder Art und Weise, wie ich Ressourcen in der Produktion meiner Angebote und Produkte im Sinne der Kreislaufwirtschaft wieder zurückholen kann. Und das sind Themen, wo, glaube ich, Nachhaltigkeit ganz intensiv auch mit dem Thema Wettbewerbsfähigkeit zusammenhängt. Und mir kommt vor, die letzten Jahre haben wir das einfach ein bisschen aus dem Blick verloren. Aber das ist für uns als Standort auch in puncto Wettbewerbsfähigkeit einfach ganz zentral.
Du hast ja ein großartiges Angebot heute für unsere Wirtschaftsbundfamilie auch mitgebracht. Du bist Initiatorin von dieser Green 2030 Academy. die ja quasi von einem Unternehmen auch getragen wird, wo sich Unternehmen, kleinere Unternehmen, sehr, sehr günstig beschäftigen können und praktisch in dieser Akademie jemanden teilnehmen lassen können. Erzähl mal, was die Idee dahinter ist und wie das genau abläuft.
Gerne. Also wir versuchen mit der 2030 Green Academy für KMU und Industriebetriebe, und zwar Unternehmen, die schon etabliert sind. Und das ist sehr bewusst gewählt. Also in dem Fall ist es mal ein Angebot, das sich nicht an Gründer und Startups richtet, sondern an Unternehmen, die schon mindestens 5 Jahre in Österreich aktiv sind. Und wir möchten
Unternehmensgröße gibt es, oder?
Ich glaube, 3 Mitarbeiter haben wir. Aber also, das ist jetzt flexibel. Mhm. Jeder, der Innovationskompetenz beherrscht, um sein Angebot nachhaltiger zu gestalten und damit an seiner Wettbewerbsfähigkeit auch in die richtige Richtung drehen kann, für den kann das interessant sein. Und die Idee ist dort, Innovationskompetenz aufzubauen, und zwar mit dem Ziel, ein tatsächliches Innovationsprojekt für ein Thema, das für das Unternehmen auch relevant ist, aus dem Nachhaltigkeitsbereich zu entwickeln. Und was meine ich jetzt mit Nachhaltigkeitsbereich? Das wäre sowas wie energieschonender zu produzieren, CO2-Emissionen einzusparen oder zum Beispiel im nachhaltigen Lebensmittelsystembereich etwas zu tun. Und wenn ich von Innovation spreche, dann möchte ich da noch 2 Dinge dazu sagen. Das erste ist, Österreich ist nach wie vor das einzige Land in der EU, das eine Open Innovation Strategie hat, die übrigens auch in diesem Haus ihren Anfang genommen hat. Und offene Innovationsmethoden sind gerade für kleine Unternehmen mit kleineren Strukturen und Budgets sehr interessant, weil man damit ganz gut und relativ einfach an das Wissen kommt, das man in der Organisation nicht hat. Mhm. Das ist der eine Punkt. Also man lernt hier wirklich sehr neue und innovative Innovationsmethoden. Mhm. Und das zweite Thema ist, dass wenn wir hier von Innovation sprechen, dann geht es nicht nur oder sagen wir mal nicht im Fokus um das Thema Disruption. Also es ist nicht Ziel dieser Academy, dass da vorwiegend Innovationen herauskommen, die irgendwelche Märkte umkrempeln, sondern es geht tatsächlich darum, dass Unternehmen ihre Prozesse, Services und Produkte nachhaltiger gestalten können, und das mit Hilfe von Innovation.
Das heißt eigentlich eine klassische Begleitung für einen Prozess, wo man wirklich die richtigen Partner an der Seite hat, wo man sich selbst zur Aufgabe macht, und ich kann entweder selbst oder meinen Mitarbeiter dorthin schicken, genau. Und der ist in einem Umfeld, wo er dieses Projekt ausarbeiten kann.
Genau. Und wir haben noch ein paar Goodies in unserem Gepäck. Das eine ist, Unternehmen, die sich entscheiden, ein Innovationsprojekt selbst zu entwickeln, weil man kann zum Beispiel auch bei einem anderen Projekt von einem anderen Teilnehmer mitmachen. Die können dann auch an einem Pitch teilnehmen, und für bis zu 3 Projekte gibt es ein Preisgeld von bis zu 25.000 Euro insgesamt. Das ist schon mal, glaube ich, eine ganz gute Motivation. Dabei ist auch noch wichtig zu sagen, es erwirbt auch niemand an dieser Idee irgendwelche Rechte. Ja, also alle Rechte bleiben natürlich bei den jeweiligen Teilnehmern. Und das Zweite, was an dem Angebot besonders ist, ist, dass wir im Rahmen dieser insgesamt 4 Tage auch Budget haben, um die eine oder andere Leistung schon vor Ort gleich bezahlen zu können. Was meine ich damit? Ich habe gesagt, bei offenen Innovationsprozessen geht es ganz viel darum, das richtige Wissen zu finden. Das hat man meistens nicht in der eigenen Organisation. Und da kann es natürlich passieren, dass der eine oder andere Experte sagt, ich teile mein Wissen gern mit dir, aber das kostet ein gewisses Honorar. Da können wir unterstützen. Und auch bei anderen Dingen können wir eben innerhalb dieser 4 Tage schon schauen, dass es möglichst schnell und gut vorangeht.
Das ist ein großartiges Angebot. Vielleicht im Hintergrund, wer finanziert das? Diese Chance da ist, wirklich auch für so kleine Unternehmen da ist.
Ja, also die 2030 Green Academy wird ganz maßgeblich getragen von der 2030 Green, daher kommt auch der Name, Beteiligungs GmbH. Das ist ein Technologiefinanzierer mit Sitz in Österreich, und der hat sich fokussiert auf Investments in Technologie, die eben Nachhaltigkeit vorantreibt.
Gut, das heißt, es ist einfach von denen, die wollen einfach, dass Österreich hier einen großen Schritt nach vorne geht, genau. Und unterstützen
genau.
Hier.
Genau, das ist neben der Investitionstätigkeit das philanthropische Projekt, weil die wirklich da den allergrößten Teil der Kosten finanzieren, und deswegen ist der Teilnahmebetrag auch relativ günstig. Dafür, dass wir zum Beispiel auch vor Ort einen KI-Experten haben, weil auch das werden wir mit einbeziehen. Wie kann man künstliche Intelligenz in Innovationsprozessen einsetzen? Und da können wir dann auch gleich vor Ort das eine oder andere Werkzeug bauen.
Gemeinsam. Großartig. Jetzt nochmal zu dir als Person, Elisabeth, zu deinem Werdegang auch. Du kommst ja, du hast ja schon gesagt, auch aus diesem Haus. Dann warst du Geschäftsführerin der Julius Rapp Stiftung, du warst Direktorin der Politischen Akademie. Also bist ein durch und durch politischer Mensch. Wenn du jetzt so die Lage anschaust, Österreich, dann sag mal jetzt mal den Wirtschaftsstandort Österreich, was braucht es denn jetzt? Was sind so wo sagst du, wo müssen wir hin? Hochsteuerland, du hast schon gesagt, eben hohe Lohnnebenkosten. Was glaubst du, was braucht Österreich jetzt, der Standort, damit da was weitergeht?
Erstens glaube ich einmal Mut und Zuversicht. Das ist einmal die allerwichtigste Zutat. Die klingt jetzt so soft, das ist aber gar nicht so einfach. Und das Zweite ist, glaube ich, ein Bewusstsein dafür, dass der Weg, den wir gegangen sind die letzten Jahre mit so, so vielen Krisen, ja, natürlich hat das einen Preis. Und der Preis heißt in dem Fall, dass wir jetzt ein paar Dinge vermutlich verändern werden müssen. Das wäre uns sowieso früher oder später geblüht, weil das merken wir ja an allen Ecken und Enden, dass Systeme, die uns im 20. Jahrhundert wunderbar gedient haben, jetzt im 21. Jahrhundert einfach an ihre Grenzen kommen, weil sich die Situation verändert hat. Die Gesellschaft hat sich verändert, die Welt hat sich verändert, die Wirtschaft hat sich verändert und dementsprechend, und das ist jetzt die herausfordernde, aber ich denke auch wahnsinnig spannende Aufgabe von Politik, diese Veränderungen auszuloten und schließlich auch umzusetzen.
Und wie siehst du jetzt gerade die Gesamtlage politischer Natur? Weil es ist ja gerade schwierig, wir sind in Koalitionsverhandlungen, in einer Konstellation, die es so noch nie gab, jetzt einfach als Zaungast, wo du nicht mehr so mittendrin bist, wie du es schon mal warst.
Sehr spannend. Ich merke, dass man sich als Bürgerin, die quasi jetzt ihre Informationen aus den Medien bezieht, ganz andere Fragen stellt, als wenn man mitten in dem Getriebe drinnen ist. Was nehme ich sonst noch so wahr? Schon eine gewisse Dankbarkeit an all jene, die jetzt Regierungen verhandeln und damit sich als Person in den Dienst unserer Gesellschaft stellen. Weil das ist schon eine wirklich herausfordernde Aufgabe, für die man in der Regel viel mehr gescholten als gelobt wird, wo auch ganz schwierig ist, was ist das richtig, was ist das falsch. Permanent wird man im Rückspiegel beurteilt, weil im Nachhinein ist das ja immer sehr einfach. Also ich finde das ganz, ganz großartig und wertvoll, dass wir da immer noch so viele Menschen haben, die sich ja auch dafür begeistern können und sich dafür hergeben.
Dankeschön, weil es ist auch ja, es ist also einfach ist nicht immer, aber ich denke mal, man hat sich das ja bewusst ausgesucht, weil man Zukunft gestalten möchte. Das Zukunftsgestalten, das ist ja ein Tunwort eigentlich. Das ist ja du hast jetzt selber gesagt, irgendwie quasi die einzige Konstante, die es gibt, ist diese Veränderung. Hast du so das Gefühl, warum haben Menschen so wahnsinnige Angst vor Veränderung?
Ich glaube, dass man das nicht so pauschal sagen kann. Mhm. Vor allem Menschen, die etwas zu verlieren haben, haben Angst vor Veränderung. Und jetzt ist, glaube ich, so ein Moment, wo wir uns sehr bewusst werden, wie gut es uns in Österreich geht. Mhm. Und da kann ich die Sorge so einiger Bürger verstehen, die sagen, naja, wenn jetzt da alles oder vieles neu und anders werden soll, das heißt ja nicht notwendigerweise besser. Und da kommt eine wichtige Kompetenz wieder ins Spiel, die wir, glaube ich, für das 21. Jahrhundert als Gesellschaft dringend brauchen. Und das ist nämlich, dass wir uns auch andere gute Zukünfte vorstellen können. Ich habe oft so in vielen Unterhaltungen den Eindruck, dass viele glauben, wir hätten den Zenit schon überschritten. Quasi, es kann unmöglich anders und besser werden. Das glaube ich nicht. Wir müssen es wollen, das ist das Erste. Dafür werden wir was tun müssen. Und wir müssen vor allem ein gemeinsames Bild dafür entwickeln.
Also wenn man etwas auch nicht visualisiert oder auch kein Bild von etwas hat, dann ist es schwierig, es sich hereinzuholen. Vielleicht ist die Gesellschaft im Moment gerade in einer schwierigen Lage, miteinander diese Bilder entwickeln zu können. Ich glaube, da fehlt halt oft auch die Kommunikation, die Wertschätzung, der Respekt zusammen, wo könnte dieses Bild gemeinsam hingehen. Aber du glaubst so schon auch, es kann da so ein Paradies geben, also den Garten Eden, wo es sich lohnt hinzugehen, weil im Moment ist ja eben, glaube ich, eher so die Gesamtlage, besser wird es nimmer mehr. Ne?
Also das Paradies und den Garten Eden, das möchte ich gerne den Glaubensgemeinschaften überlassen. Ich glaube schon, dass wir auch in Zukunft immer noch auf der Erde sein werden, auch wenn natürlich das All immer zugänglicher wird für uns Menschen. Aber ich glaube trotzdem, dass es mit dem Modell, das wir in Österreich haben, mit der ökosozialen Marktwirtschaft, die genauso aus diesem Haus auch kommt, mit Julius Raab, dass wir da ein Modell haben, das zeitlos ist und das uns gute Werkzeuge an die Hand gibt, wo wir ein gutes Bild davon haben, wo wir hinwollen Und ich glaube, in dem Ziel, da sind wir uns ja gar nicht uneinig in Österreich. Ja? Wir wollen alle weiterhin sozialen Frieden, ist, glaube ich, das größte Gut, das wir haben. Wir wollen Wohlstand und wir wollen Sicherheit. Und da müssen wir jetzt einfach überlegen, welche Wege können wir dorthin finden, wer kann was dazu beitragen und wie können wir das abhatchen, sagt man das so, wie können wir das abmildern für Personen, die sich vielleicht da nicht so gut selber helfen können.
Das heißt, auch einen Ausgleich zu schaffen, auch hier in dem Fall nachhaltig für die Gemeinschaft zu agieren. Wenn du sagst, die Frage quasi, sich das neu als Gesellschaft auch auszumachen, glaubst du, ist wirtschaftliches Wachstum notwendig?
Das ist eine Fangfrage, oder?
Naja, irgendwann, es gibt eine Kurve, ist unendliches Wachstum machbar möglich? Oder wohin wachsen wir denn dann?
Ich glaube, es ist ein bisschen eine Frage, geht es da um Quantität oder geht es um Qualität? Und in Österreich, um jetzt in der Innovationssprache zu bleiben, sind wir ja definitiv ein Premium-Anbieter als Staat, was wir an gesellschaftlichen Leistungen haben. Damit bleibt uns eigentlich nicht recht viel anderes übrig, als zu sagen, wir müssen hier in der Qualität einfach sehr viel besser werden oder an der Qualität weiterarbeiten. Und das wird natürlich auch wieder Innovationen brauchen, auch gesellschaftliche Innovationen. Weil wer sagt denn, dass man ein gesellschaftliches Ziel immer nur so erreichen kann, wie wir uns das im 20. Jahrhundert aus guten Gründen überlegt haben? Jetzt ist die Lage anders, also werden vielleicht auch andere Wege und andere Werkzeuge helfen, zum Ziel zu kommen. Aber das braucht eben wieder Mut und Zuversicht, weil eben für viele Leute auf den ersten Blick anders noch nicht gut oder besser heißt.
Du bist ein Mensch, der eben genau diesen Mut, diese Zuversicht ausstrahlt, diesen Glauben den Menschen geben kann, dass man ganz viel selber auch gestalten kann zum Positiven hin. Was gibt dir denn diese Überzeugtheit oder was motiviert dich da drinnen in dieser, was heutzutage natürlich auch immer wieder schwierig, in dieser Trübheit oder in so einer allgemeinen Lethargie, zu sagen, yes, ich bleibe in meinem Flow. Was ist das für dich?
Mir hilft da tatsächlich eigentlich eine sehr unternehmerische Haltung zum Leben. Ich glaube, das Schlimmste für mich wäre, das Gefühl zu haben, jetzt ist was nicht gut und ich kann gar nichts tun. Also sowas wie ein Kontrollverlust. Aber als Unternehmer, als Unternehmerin kann man in gewisser Art und Weise ja natürlich immer irgendetwas tun. Irgendeinen Handlungsspielraum hat man, irgendeine Veränderung im eigenen Wirkungskreis kann man anstoßen. Und diese Selbstwirksamkeit zu ermöglichen und auch immer wieder zu spüren, das ist was, das mir eigentlich immer wieder dann Energie gibt.
Und dann auch klare Entscheidungen zu treffen und einfach wieder etwas Neues zu starten.
Ja, und also mit vielen Dingen halt auch einfach mal anfangen, ohne dass sie perfekt sind. Weil perfekt ergibt sich immer erst im Nachhinein, weil bevor ich es nicht ausprobiert habe, weiß ich es ja auch gar nicht, wirklich.
Du bist Mama von einem Sohn. Mhm. Was wünschst du dir für ihn? Wie soll so seine Zukunft ausschauen? Wenn du jetzt einmal, ich weiß, man kann nicht so weit vorausschauen, aber schauen wir mal so 10, 15 Jahre nach vorne. Wie soll sich denn so Österreich, der Standort Europa gestaltet haben, die Welt gestaltet haben, dass du sagst, das ist eine gute und da schickst du deinen Sohn gerne in das Erwachsenenalter hinaus?
Da würde ich mir einfach sehr wünschen, dass wir weiterhin als Gesellschaft, als Wirtschaftsstandort an unserer Lebensqualität arbeiten. Weil ich kann mir tatsächlich überhaupt keinen besseren Ort vorstellen, als in Österreich zu leben. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass das für meinen Sohn auch so ist. Dass er hier auch all die Chancen hat, die ich hatte und habe und unsere Generation kamen. Und das wünsche ich ihm auch von ganzem Herzen und dass er hier auch gerne sein kann, weil es täte mir sehr leid, wenn er sehr weit weg wäre, weil ich will eigentlich nicht umziehen.
Lieblingsort in Österreich für dich?
Salzburg.
Daheim ist daheim. Sehr gut. Was wünschst du dir vom Wirtschaftsbund? Vielleicht noch zum Abschluss, ja, von deiner Homebase quasi, aus der du herauskommst. Was ist das, was du dir von uns wünschst? Was können wir tun, damit dieses Bild auch dann so sich um- und realisierbar wird?
Dass ihr euch weiterhin mit so viel Energie und Elan im Sinne der sozialen Marktwirtschaft für Österreich einsetzt und dass dieses Miteinander von Arbeitgebern oder Unternehmern, weil auch ohne Mitarbeiter ist man Unternehmer, und Arbeitnehmern und anderen Teilen der Gesellschaft bestehen bleibt. Und das macht sie ja, finde ich, sehr gut, dass ihr dafür sorgt, dass klar ist, dass wir alle im gemeinsamen Boot sitzen und dass es da keine Aufteilung zwischen Opfer und Täter gibt, sondern dass es um Zusammenarbeit geht. Und dazu werden wir weiterhin Kompromisse finden und da seid ihr ein guter Garant dafür.
Danke, liebe Elisabeth. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass du uns Zukunft schmackhaft machst und auch die Unternehmerinnen und Unternehmer einlädst, diesen Zukunftsweg für sich selbst zu gehen.
Vielen Dank für die Einladung, Carmen.
Danke wieder fürs Dabeisein. Das war's heute von den Global Goals und schaltet auch nächstes Mal wieder rein.